Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen bei People-Pleasing AD. Mein Name ist Dr. Verena Stahl. Ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich, heute Christin Berges zu Gast zu haben. Christin ist Coach, Speakerin und Expertin für Introversion. Im März 2026 ist ihr Buch »Ruhig sichtbar werden, wie Introvertierte im Job souverän auftreten« erschienen. Worum es heute geht, was ist Introversion eigentlich, warum fällt es leisen Menschen oft schwer, sichtbar zu werden und wie geht das anders, ohne sich zu verstellen? Lass uns direkt mal einsteigen. Ja, schönen guten Morgen, liebe Christin. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, Verena.
Es geht ja heute in unserem Gespräch um dein Buch, aber es geht vor allem um das Thema Introversion. Da ist ja so ein ganz wichtiger Zusammenhang zum Thema Introversion, das ganze Thema Energie und Energiehaushalt. Deshalb meine erste Frage an dich. Ob du jetzt irgendwas heute Morgen ganz konkret getan hast, um deine Energie für unser Gespräch gut zusammenzuhalten?
Ja, tatsächlich hatte ich heute die Zeit und die Möglichkeit dazu. Also ich habe einen Spaziergang draußen gemacht. Das Wetter in Berlin heute war und ist herrlich. Also ich habe mich da so ein bisschen sammeln können heute. Dann hatte ich ja eine ganz wunderbare Möglichkeit, mich vorzubereiten. Das ist für mich als Introvertierte ja auch immer sehr, sehr wertvoll. Bin die Fragen nochmal durchgegangen und habe gerade kurz bevor wir gesprochen haben, noch eine kleine Atemübung gemacht, um einfach so ein bisschen ruhig zu werden auch und runterzukommen. Ist ja auch mal ein bisschen aufregend, ne, so ein Podcast-Interview.
Ein bisschen schon, die Betriebstemperatur geht immer hoch und gleichzeitig genau möchte man ja doch ganz vieles auch an den Mann und an die Frau bringen. Aber du bist ganz tiefenentspannt nach dieser Atemübung. Gibt es denn auch irgendwas, von dem du dann sagst, das lasse ich jetzt mal ganz konkret sein, wenn ich weiß, ich brauche meine Energie?
Ja, also definitiv. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe, dann schaue ich natürlich, dass ich vor wichtigen Terminen, vor wichtigen Gesprächen, Coachings, mir so ein Blocker in den Terminkalender setze. Also keine Calls, keine Meetings, dass ich wirklich schaue, dass ich da bei mir bleiben kann und mich eher so ein bisschen zurückziehen und auch vorbereiten kann dann auf das, was kommt.
Mit diesem Thema Energie sind wir jetzt ja schon im Kern der Unterscheidung zwischen Extraversion oder du sprichst ja etwas mehr vom landsläufigeren Begriff der Extroversion und der Introversion. Natürlich ist das, glaube ich, ein Begriff, den vielen Menschen soweit relativ bekannt ist. Ich bin eher introvertiert, ich bin eher extravertiert, sagen wir dann. Und dennoch macht es, glaube ich, Sinn, wenn wir das jetzt zum zentralen Thema nehmen, dass wir das nochmal sauber definieren zu Beginn. Magst du das mal machen für uns und uns auch verraten, wieso das denn jetzt etwas mit dem Energiehaushalt zu tun hat?
Wenn wir an Intro- und Extroversion oder auch Extraversion denken, dann sprechen wir erstmal über ein Persönlichkeitsmerkmal. Und häufig denken wir da so ein bisschen in schwarz oder weiß, also laut oder leise, aber tatsächlich greift das viel weiter. Zum einen ist es etwas, ja, was sich gegenübersteht auf einer Skala zwischen zwei Polen. Das heißt, es gibt viele Grautöne dazwischen. Wir können eher introvertiert sein, sehr introvertiert, eher extrovertiert. Und dadurch entsteht auch manchmal so ein Gefühl von, in manchen Situationen fühle ich mich eher intro, in anderen eher extro, um das schon mal so ein bisschen erklärend vorwegzuschieben. Und ja, du hast es schon angesprochen, Energie ist ein ganz wichtiger Faktor. Introvertierte laden nämlich ihre mentalen Akkus auf, indem sie sich eher von sozialer Interaktion zurückziehen. Also vielleicht eher mit einem Buch abends auf die Couch, als nach einem arbeitsreichen Tag sich noch abends mit FreundInnen zum Abendessen zu treffen, was Extrovertierte eher bevorzugen würden. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Allein auf den Energiehaushalt zu schauen, wäre aber auch etwas zu kurz. Es gibt noch andere wesentliche Faktoren und da geht es beispielsweise darum, wie wir denken, also wie wir an eine Problemlösung rangehen oder auch an ein Brainstorming. Und da würde eine introvertierte Person erstmal die Stillarbeit bevorzugen, weil Introvertierte erstmal Denk- und Reflexionsraum brauchen, Zeit für sich. Extrovertierten gelingt das eher in der Kommunikation. Also Extrovertierte gelten eher als SprechdenkerInnen, also die fangen gleich an zu sprechen und kommen dann nach und nach zum Punkt, wohingegen Introvertierte erst nachdenken und wenn dann die Idee wirklich sprechreif ist, dann erst damit nach außen treten.
Und das ist sehr, sehr interessant und das unterscheidet dann auch so ein bisschen die Art, wie an Meetings teilgenommen wird oder auch teilgenommen werden kann. Darüber werden wir später noch sprechen, denn uns geht es ja vor allem auch oder dir geht es auch in deinem Buch ganz speziell um den Blick aus der Perspektive, wir sind als introvertierte Person im Job und möchten dort sichtbar sein und möchten uns beteiligen, uns einbringen und auch von Seiten der Organisationen möchten wir das auch ermöglichen. Wie wäre das denn dann konkret in einem Meeting zum Beispiel sichtbar? Dieses unterschiedliche Verhalten.
Wenn ich als introvertierte Person in ein Meeting gehe, in dem es darum geht, eine Idee zu brainstormen, möglicherweise auch zu einem Thema, mit dem ich vorher noch nichts zu tun hatte, dann ist das für mich erstmal sehr herausfordernd, weil in Meetings ja in der Regel Denk- und Reflexionszeit nicht gegeben ist, sondern wir treffen uns, wir tauschen uns gleich aus, wir gehen also gleich in den Austausch, ins Sprechen. Das kommt wiederum Extrovertierten sehr gelegen. Also sie fangen dann sehr früh an zu sprechen, nutzen dann das Sprechen, um Ideen zu entwickeln. Und für Introvertierte dann natürlich auch herausfordernd, weil sie ihre Aufmerksamkeit so ein bisschen teilen müssen. Einmal nach innen, um nachzudenken und aber auch im Außen zu bleiben und zu schauen, wie entwickelt sich denn die Diskussion weiter? Wo macht es vielleicht Sinn für mich auch, dann meinen Punkt zu machen? Häufig endet es natürlich auch so ein bisschen in Frustration, weil gerade bei neuen Themen kommt dann vielleicht die gute Idee erst nach dem Meeting.
Jetzt bist du ja selbst nicht von ungefähr zu diesem Thema gekommen. Du hast das ja auch schon so ein bisschen geöffnet. Du selbst bist auch introvertiert. Inwiefern ist dir das denn schon länger bewusst gewesen? Kannst du das sagen, wann dir das zum ersten Mal richtig klar war? Ich bin anders als andere, aber auch gleich wie viele andere, ne? Du sagst ja auch in dem Buch, 30 bis 50% der Menschen sind letztlich introvertiert. Ich bin auch durchaus immer von der Hälfte der Menschen ausgegangen. Ja, ich bin eben so, bin eher leise. Ich muss mich nicht so nach außen darstellen. Seit wann ist dir das so bewusst? Kannst du das rückblickend sagen?
Tatsächlich ist mir das schon sehr zu Anfang meiner beruflichen Laufbahn bewusst geworden, beziehungsweise es war immer etwas, was so unbewusst mitgeschwungen ist. Mehr in dem Gefühl, dass ich bin zu leise, ich müsste eigentlich lauter sein, ich müsste durchsetzungsstärker sein, ich müsste selbstbewusster auftreten, ich müsste mich mehr in den Vordergrund drängen. Also das war immer so ein Gefühl, was immer da war, ne? Und so ein Stück weit auch so ein Defizitdenken über mich selbst, das sich daraus entwickelt hat. So richtig bewusst, ich bin introvertiert, also dass ich wirklich den Grund dafür hatte, mir das selber besser erklären konnte, das ist mir erst klar geworden, als ich mich intensiver mit dem Thema beschäftigt habe. Also erst während meiner Selbstständigkeit in meiner zweiten Karriere, als ich gemerkt habe, okay, das ist auch ein Thema bei anderen. Was ist das denn eigentlich überhaupt?
Als du dann dich entschieden hast, in die Unternehmenskommunikation zu gehen, wo du ja auch 8 Jahre lang, glaube ich, gearbeitet hast, da war dir das so noch gar nicht bewusst. Da hast du dich einfach für Kommunikation interessiert. War das für dich folgerichtig, das zu machen? Und da hat sich aber trotzdem irgendwie gezeigt im Verlauf des dort Tätigseins, dass es irgendwann zu so einem Punkt kam, wo das nicht mehr so richtig für dich passte. Magst du uns dahin in diese Zeit nochmal mitnehmen?
Gerne. Also ich glaube, da muss man zwei Ebenen so ein bisschen unterscheiden. Zum einen bin ich in die Kommunikation gegangen, weil ich immer gut schreiben konnte. Ich konnte mich immer gut ausdrücken. Da war das irgendwie naheliegend für mich, so in diese Richtung zu gehen. Habe dann da auch erste Praktika während des Studiums gemacht und habe gemerkt, es liegt mir ganz gut. Schwierig wurde es dann immer, wenn es dann so in Situationen ging, wo ich das Gefühl hatte, ich musste lauter werden. Da war es dann herausfordernd. Grundsätzlich war dann aber eher die Herausforderung zu sagen, ich mache was anderes, dass immer so ein Gefühl da war von, ich möchte eigentlich was anderes machen. Also die Richtung stimmt schon, aber es ist es noch nicht ganz genau. Also es waren so ein bisschen zwei unterschiedliche Ebenen. Das eine, dieses ich muss lauter sein, was mich mehr im Alltag, im beruflichen Alltag häufig herausgefordert hat. Und dann aber eher so diese übergreifende Ebene von, was möchte ich denn eigentlich beruflich machen? Irgendwie passt das gerade schon ganz gut, aber es dürfte, irgendwie muss doch danach was anderes sein, wo es noch mehr klickt.
Und dann hast du dich ja für ein Sabbatical entschieden. Das war dann durchaus auch aus diesem Wunsch heraus, dass du so ein bisschen zur Besinnung kommen kannst und das für dich herausfinden kannst. Oder war das einfach mal Abenteuerlust oder was war so die Motivation dabei?
Also tatsächlich liebe ich das Reisen, ich liebe es unterwegs zu sein, fremde Länder zu erkunden. Es kam tatsächlich eher aus einer Abenteuerlust heraus, dass ich dann während dieser Zeit mich tatsächlich auch mit mir selber beschäftige. beschäftigt habe, das kam erst über die Wochen. Das war nichts, was ich vorher mir tatsächlich vorgenommen hätte. Also das war ganz spannend.
Du warst ja dann in Asien und das ist ja, finde ich, auch so eine eher ruhige Kultur, ne? Keine so sehr aufdringliche, keine laute Kultur, wo man doch sehr zurückhaltend so ist und rücksichtsvoll, sicherlich etwas, was dir dann auch gelegen hat. Und dann gab es ja in Thailand, glaube ich, so ein Schlüsselerlebnis, von dem du auch in deinem Buch berichtest. Magst du uns da mal so mitnehmen zu dieser Begegnung, als da doch einiges für dich, glaube ich, sich so geöffnet hat?
Wir sind auf eine Insel gereist nach Koh Jam und dort habe ich Mali kennengelernt. Eine Thailänderin, die mir dann ihre Geschichte erzählt hat. Und diese Geschichte hat mich unheimlich berührt und viel in mir bewegt, wie du gesagt hast. Sie hatte nämlich ein Stück Land auf dieser Insel und hat sich zum Ziel gesetzt, ein Restaurant zu eröffnen mit einigen Gästehütten. Und eigentlich haben alle, inklusive ihr Mann, versucht, ihr das auszureden, gesagt, es klappt sowieso nicht, du hast keinen Strandzugang, mach das nicht. Mali hat es trotzdem durchgezogen. Der Erfolg hat ihr dann recht gegeben. Also ihre Hütten waren auf Monate hin ausgebucht, ihr Restaurant abends immer voll. Das hat mich unheimlich inspiriert, weil sie natürlich einmal als eher zurückhaltende Person, auch das habe ich erst später verstanden, dass sie auch eher eine introvertierte Person war. Zum anderen hat es mich auch dazu inspiriert, mich so ein bisschen davon zu lösen, Erwartungen von außen erfüllen zu müssen und stattdessen auf eigene Träume auch zu setzen, mir Träume zu erlauben und mich auch zu trauen, für sie loszugehen.
Sehr schön. Und da haben wir ja auch eine Gemeinsamkeit zu meinem Podcast mit dem People Pleasing, wo es ja auch sehr, sehr stark dann um diese Erwartungserwartungen geht, wo wir da ganz oft denken, andere hätten diese Erwartung. Tatsächlich muss das ja gar nicht so sein. Und umso fataler, wenn man sich nach diesen Skripten richtet und nicht nach dem, was sein eigenes Herz einem so sagt. Da hast du dann gelernt, aha, das könnte ich ja eigentlich auch tun. Ich könnte ja mal nach innen horchen und herausfinden, was würde mich denn richtig so in die Kraft und in die Freude bringen. Dann kam dir so die Überlegung, dass du andere Menschen begleiten möchtest, aber immer noch nicht so sehr mit dem Thema Introversion.
Genau so war das. Ich habe dann angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen, mit meinen Stärken, mit dem, was mir Freude macht. Und dann war klar, Kommunikation ist schon Kern, aber ich möchte näher am Menschen sein mit dem, was ich tue. Wie du schon gesagt hast, Menschen begleiten. Und ja, mit der Idee bin ich erstmal nach Hause, erstmal zurück in den alten Job und habe dann parallel meine Selbstständigkeit aufgebaut, habe dann erstmal eine Coaching-Ausbildung gemacht, bin gestartet mit Coaching, berufliche Neuorientierung war da damals der Fokus.
Dann hast du aber irgendwann Introversion zu deinem Thema gemacht und es dann vor allem auch verknüpft mit dem Thema Sichtbarkeit. Inwiefern ist das denn tatsächlich so, dass du merkst, dass bestimmte Klientinnen und Klienten damit Mühe haben, als introvertierte Menschen sichtbar oder wirksam zu werden?
Viele Menschen kommen mit dem Anliegen zu mir, souveräner aufzutreten in kleinen Auftrittsmomenten, wie es eine Klientin vor kurzem so schön genannt hat. Also in Meetings, bei Networking-Events, bei Präsentationen. Was da mit mir geteilt wurde, dass das herausfordernd ist. Und so ist ein Stück weit das Thema auch zu mir gekommen. Das waren Menschen, die gesagt haben, grundsätzlich bin ich mit meinem Job zufrieden, aber es gibt halt diese Momente, da fühle ich mich unwohl, da fühlt es sich nicht stimmig an. Und da habe ich das Gefühl, ich muss hier souverän in die Sichtbarkeit kommen.
Wahrscheinlich auch, dass es ihnen damit gar nicht gut ging, ne? Was ist denn so das eigene Erleben dabei in diesen Momenten? Also irgendwie unzulänglich zu sein oder das, was man eigentlich drauf hat, nicht richtig nach außen tragen zu können. Was sind denn so die Empfindungen, die sich dabei breit machen, weshalb dann jemand sagt, ah, da brauche ich doch jetzt wirklich mein Coaching?
In den Momenten selber so das Gefühl, ich müsste jetzt hier eigentlich was sagen, aber ich bin vielleicht noch nicht bereit. Im Nachgang, jetzt ist die Idee da, aber der Moment ist vorbei. Ich kann jetzt hier nicht mehr in die Sichtbarkeit kommen mit meiner guten Idee. Man ärgert sich und ja, ein Stück weit ist es natürlich auch ein Ärger über sich selbst, vielleicht auch ein Stück weit eine Scham, dass man das Gefühl hat, warum kann ich das denn nicht so einfach und locker wie die anderen? Warum gelingt mir das denn eigentlich nicht?
Und dann natürlich auch eine Frustration. Du sprichst in deinem Buch davon, dass es ja auch zum Beispiel ein gewisses Kennzeichen für Menschen ist, die introvertiert sind, weil sie eben auch so viel zuhören, dass sie eben ganz stark bei den Bedürfnissen der anderen sind, sich eben doch sehr lange Zeit damit, sage ich mal, aufhalten, ein Stück weit, sich zu fragen, was brauchen denn jetzt die anderen? Stichwort Empathie. Empathie ist ja auch ein Thema, was ganz stark bei dem liegt, was eben People-Pleaser auszeichnet. Empathie aber eben sehr stark für andere. Du sprichst da so von einer sozialen Achtsamkeit. Was meinst du damit ganz konkret und wie kann das jetzt jemandem durchaus auch auf die Füße fallen, wenn man zu stark in der sozialen Achtsamkeit ist?
Bleiben wir beim Klassikerbeispiel Meetings, weil sie natürlich sehr alltagsbestimmt sind. Viele Introvertierte kennen das, glaube ich, gerade die Empathie ausmacht, ne, wie du es gerade gesagt hast, dass man sehr aufmerksam bei den anderen ist, vielleicht selber eine Idee hat, die man gerade in die Sichtbarkeit bringen möchte, aber die Idee zunächst zurückhält, wenn man das Gefühl hat, die Kollegin, der Kollege will aber gerade was sagen, der ist schon so im Ansetzen, dann gibt man der Person den Vortritt und merkt dann auf einmal, oh je, jetzt ist aber der Punkt auf der Meeting-Agenda eigentlich schon vorbeigezogen. Und das geht dann natürlich auf Kosten der eigenen Sichtbarkeit. Dann sind wir wieder an einem Punkt, ne, wo es für Introvertierte häufig sehr ärgerlich ist.
Ermutigst du ihn dann dazu, egoistischer zu sein? Weil ich glaube, das ist ja auch das, was Introvertierte gerade nicht sein wollen, egoistisch.
Total, total. Also ich bin dann an einem Punkt, wo ich ermutige, die eigene Sichtbarkeit schon auch zu priorisieren, aber dennoch eine Art und Weise für sich zu finden, die sich stimmig anfühlt. Also jetzt nicht dazwischen zu preschen, sich da zu einem Verhalten zu zwingen, das überhaupt nicht zu der eigenen Art und Weise passt, sondern vielleicht für sich zu gucken, wie kann ich es dann machen, dass es sich gut anfühlt. Und ich empfehle dann häufig, so ein bisschen die verbale Ebene zu verlassen und auf eine nonverbale zu wechseln, nämlich indem ich dann die Hand hebe in dem Moment. Da muss ich niemandem ins Wort fallen auf der einen Seite, bleibe aber trotzdem bei meinem Anliegen, in die Sichtbarkeit und Wirksamkeit zu kommen, übergebe ein Stück weit an der Stelle natürlich dann auch die Verantwortung wieder an die moderierende Person im Meeting zu sagen, schau mal, hier sind auch noch andere Wortmeldungen, aber hier ist jemand, der kommt gerade nicht so richtig dazwischen. Und so habe ich zumindest die Rückmeldung bekommen, das wurde dann natürlich auch ausprobiert, dass man sich auf der einen Seite treu bleiben kann, aber auf der anderen Seite auch Sichtbarkeit für sich selbst gewährleistet.
Sehr schön, dass du das ansprichst, dass da die moderierende Person natürlich auch ein Stück der Verantwortung trägt. Wäre auch sonst meine Frage gewesen, inwiefern du da auch eine Verantwortung genau dort siehst. Ich meine, es ist natürlich auch eine Möglichkeit, sowas zum Beispiel mal in einem Bieler anzusprechen, zu sagen, pass mal auf, ich merke, ich bin da in solchen Situationen manchmal etwas überfordert. Ich möchte da anderen nicht in die Bresche springen. Gleichzeitig habe ich natürlich interessante Punkte zu sagen. Wäre es möglich, dass du da etwas mehr noch drauf achtest oder einfach das mal so zur Sprache zu bringen? Das muss man ja dann auch nicht im großen Kreis machen. Und ich denke, das ist absolut legitim. Ich ermutige meine Coaches auch und sage manchmal, gib doch ruhig mal so eine Gebrauchsanweisung für dich selbst mit. Oder schreib doch im ersten Schritt mal eine für dich, die du mal für dich hast. Und dann kannst du das ja auch Menschen, die dir wichtig sind, ob beruflich oder eben auch privat, durchaus mal so ein bisschen humorvoll mitteilen. Pass mal auf, willst du mal eine Gebrauchsanweisung für mich haben? So kann man das ja auch aktiv sagen, ohne dass man das jetzt bierernst spielt. Das kann man ja mit einem Augenzwinkern auch machen. Also das ist so das, was ich dann auch empfehle. Aber würdest du mir auch insofern recht geben, dass diese Verantwortung natürlich bei der betroffenen Person selbst liegt? Absolut. Wir sind erwachsene Menschen und gleichzeitig aber auch bei der Führungskraft.
Also da bin ich ganz bei dir. Da muss man tatsächlich als Führungskraft, als moderierende Person, als Projektleitung, sollte man das auf den Schirm haben. Das ist unheimlich wichtig.
Was sind denn so die wichtigsten Klischees über introvertierte Menschen, mit denen du gerne einmal aufräumen möchtest?
Ja, da würde ich gerne zwei nennen. Zum ersten ist ein häufiges Missverständnis, wenn Menschen in Meetings eher ruhig und zurückhaltend sind, dass Führungskräfte dann davon ausgehen, dass sie sich nicht trauen. Das ist ein Punkt, den ich ganz, ganz schwierig finde. Wir haben schon darüber gesprochen. Da geht es viel mehr darum, dass sich diese Menschen dann Denk- und Reflexionsraum erstmal nehmen, beziehungsweise mehr wünschen würden. Und das andere Missverständnis, dem ich häufig begegne, wenn introvertierte Menschen beispielsweise die Einladung zum Afterwork ablehnen, dass sie keine Lust haben auf sozialen Austausch, ne, dass sie eher unsozial sind. Und auch das ist absolut nicht wahr, sondern auch da geht es mehr darum, dass Introvertierte nach einem arbeitsreichen Tag eher den Rückzug suchen, um mentale Energie aufzuladen, generell aber sozialen Austausch genauso schätzen und mögen wie extrovertierte Personen auch, vielleicht nur eher in einem anderen Setting, beispielsweise dann eher in einem Vier-Augen-Gespräch präferieren würden.
Oder eben nicht noch so als fünften Termin hinten rangeklatscht, ne? Also man hatte schon mehrere Meetings. Ich habe das also auch schon erlebt, dass ich auch gesagt habe, pass mal auf, mir wäre es durchaus lieber, wir würden dann das an einem extra Tag machen, als jetzt den ganzen Tag Team-Meeting und dann am Abend, also noch zusätzlich dann das. Das wird mir definitiv zu viel. Ist aber dann oft nicht unbedingt etwas, wofür die Leute Verständnis haben. Manchmal liegt es auch ein bisschen am Alter. Manche Sachen kommen dann ja auch so zusammen, wo ich sagen muss, ja, introvertiert und älter ist dann manchmal noch mal schwieriger. Aber das kann ich gut nachvollziehen. Das Erste, was du genannt hast, ist ja durchaus auch so ein bisschen das Thema, wie schüchtern man ist, also ob man sich jetzt traut oder nicht traut. Was ist denn da der Unterschied? Du sagst ja, du hast ja auch, glaube ich, prominente Beispiele, ne, dass durchaus jemand extravertiert und schüchtern sein kann. Lady Gaga hast du da genannt.
Introversion und Schüchternheit wird oft gleichgesetzt und wie du schon sagst, auch extrovertierte Menschen können schüchtern sein. Ne? Also Lady Gaga ein ganz wunderbares Beispiel. Ne? Also das führe ich immer wieder gerne an. Das muss man sich bewusst bewusst machen, dass der Grund dafür, dass man beispielsweise einen Austausch ablehnt, beziehungsweise, wie du es auch gerade schön beschrieben hast, verschieben möchte, ist dann halt nicht, ich traue mich nicht, ne? Das würde eine schüchterne Person sagen. Und bei der introvertierten Person geht es vielmehr darum, meine Energiereserven, die lassen das gerade nicht zu. Ich bevorzuge jetzt einfach gerade Rückzug für mich und ein bisschen Ruhe.
Und wie sieht es aus mit Hochsensibilität? Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was ganz oft noch in den Zusammenhang gebracht wird. Hochsensibilität und Introversion.
Auch das ist nicht gleichzusetzen. Tendenziell sind Hochsensible schon auch eher introvertiert, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Und bei der Hochsensibilität geht es vor allem darum, wie verarbeite ich Reize. Zum einen, ähnlich wie bei Introvertierten, ist eine Reizschwelle eher niedrig. Also wir sind eher reizsensibel, wenn wir gleichzeitig hochsensibel sind. Dann greift es aber noch sehr, sehr viel tiefer. Also dass ich wirklich ein sehr starkes Gefühl habe für eine Stimmung im Raum, dass die Emotionen, die ich spüre, sehr tief in die eigene Reizverarbeitung dann auch gehen. Also da geht es häufig schwerpunktmäßig vor allem um die Art, wie wir Reize verarbeiten, wenn wir über Hochsensibilität sprechen.
Das heißt, so diese sprichwörtliche feine Antenne, die muss nicht bei jedem introvertierten Menschen ausgeprägt sein. Das kann zwar, aber es ist nicht unbedingt erforderlich, dass das der Fall ist.
Genau, also es gibt ja typische Merkmale, ne? Wir haben schon über Empathie gesprochen, über die feine Antenne, die gute Beobachtungsgabe. Ne? Introvertierte sind tendenziell auch analytisch, kommunikationsstark, aber auch das kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein.
Du hast ja jetzt ein paar ganz einfache Fragen in deinem Buch, die wir jetzt nicht wiederholen wollen an der Stelle. Es soll ja auch so ein bisschen spannend bleiben, dein Buch. Aber wenn ich da jetzt noch unschlüssig bin, wie kann ich das? Gibt es da irgendwie so eine Daumenregel oder so? Wie kann ich das am besten rausfinden, ob ich jetzt betroffen bin von diesem Thema oder weniger?
Da kann man sich vor allem drei kurze Fragen stellen, wo man mal so ein bisschen schaut, was präferiere ich? Ne? Präferiere ich es, im Vier-Augen-Gespräch in den Austausch zu gehen oder in einer großen Gruppe? Introversion eher im Vier-Augen-Gespräch. Wie lade ich bevorzugt meine Energie auf? Eher im Rückzug oder eher in der Interaktion? Oder aber auch, wie entwickle ich im ersten Schritt am liebsten neue Ideen? In der Stillarbeit oder im Brainstorming mit vielen anderen gemeinsam?
Ach so, das sind ganz spannende Fragen. Muss ich auch noch mal drüber nachdenken. Bei den ersten zwei war ich für mich sehr klar, bei der dritten weniger. Aber ja, das muss man ja auch jetzt nicht aus der Hüfte schießen. Kommen wir doch zum Herzstück deines Buches, nämlich zu dem Thema Sichtbarkeit und dem Wunsch, wirksam sichtbar zu werden, ohne sich zu verstellen. Du hast ja das Thema Stimmigkeit schon angesprochen. Denn alles andere geht zwar, aber es kostet eben übermäßig viel Kraft. Das ist etwas, was ich selber auch herausfinden durfte. Ich selbst habe ja nun 30 Jahre im Hochschulbereich unterrichtet und tatsächlich muss ich sagen, von meinem Naturell her liegt mir das eigentlich nicht. Wer mich jetzt dort erlebt hat, würde wahrscheinlich sagen, kann ich gar nicht nachvollziehen. Tatsächlich habe ich das auch ganz gut im Laufe der Jahre für mich herausfinden können, wie ich das tue. Und dennoch ist es etwas, was mich immer mehr doch Kraft vor allem gekostet hat. Also das ist, dann sind wir wieder beim Thema Energie. Es ist zwar machbar, aber man muss sich dann irgendwann oder darf sich irgendwann die Frage stellen, ist es mir das wert oder möchte ich nicht lieber etwas anderes tun, was meinem Naturell vielleicht mehr entspricht? Wenn jetzt jemand sagt, im Grunde genommen geht doch Sichtbarkeit nur, wenn ich auch eine gewisse Lautstärke mitbringe, was würdest du der Person denn entgegnen?
Erstmal finde ich die Reaktion total nachvollziehbar, ne? Weil das ist natürlich, was Introvertierte ganz automatisch, intuitiv erstmal machen, zu versuchen, lauter zu werden, sich erstmal diesem extrovertierten Ideal anzupassen. Das ist ja auch das, was ich jahrelang gemacht habe. Und was ich dann tun würde, ist erstmal eine Einladung auszusprechen, sich mal vielleicht für 10 Minuten zu verabschieden von diesem Ideal und dann mal zu überlegen, auf eine ganz kreative Art und Weise, wie kann denn Sichtbarkeit auch auf eine leise Art und Weise gelingen? Werden wir mal konkret. Wenn ich jetzt eine Person bin, die sagt, okay, nach einem Projektabschluss, ich bin jetzt nicht die Person, die jetzt laut meinen Anteil daran im Meeting verkündet. Wie kann ich es denn aber leise machen? Auf eine Art und Weise, die stimmig, aber trotzdem genauso zum Ziel führt. Und dann kann ich für mich schauen, kann ich das im Vier-Augen-Gespräch mit der Projektleitung besprechen, mit meinem Vorgesetzten, mit meiner Vorgesetzten? Gibt es einen Team-Channel, den ich vielleicht nutzen kann, wo ich dann einen kurzen Projektabschlussbericht teilen kann, um einfach sicherzustellen, ich bin sichtbar, aber auf eine Art und Weise, die sich gut anfühlt, die aber dennoch effektiv und wirksam natürlich ist.
Wie kann ich jetzt praktisch dazwischen gehen, wenn ich jetzt merke, da ist jetzt eine wilde Diskussion am Gange und da geht es oft dann darum, wer sich da am lautesten zu Worte meldet? Also du hast vorhin schon mal gesagt, dieses sich melden ist eine Möglichkeit. Wie kann ich das sonst vielleicht noch bewerkstelligen?
Wenn ich das vorher schon ahne, weil ich vielleicht die Meetingrunde kenne, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, auch hier nochmal die moderierende Person vorab mit ins Boot zu holen und zu sagen, ich habe da einen wichtigen Punkt heute zum Thema zu machen, bitte plan mich doch da ein. Das kann eine Möglichkeit sein. Oder aber auch, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich komme hier heute nicht dazwischen, beziehungsweise vielleicht kommt mir die Idee erst im Nachgang, sich dann nicht zu scheuen, die Idee nicht doch auch noch nachzuliefern. Also da nochmal an die Verantwortlichen heranzutreten und zu sagen, hey, mir ist im Nachgang noch die und die Idee gekommen oder das und das habe ich nochmal durchdacht. Was haltet ihr denn davon? Also auch im Nachgang ist die Sichtbarkeit, ist die Möglichkeit für die Sichtbarkeit noch nicht vorbei. Auch das sollte man für sich nutzen.
Genau, und dann sich eben zu sagen, ja, die Sache als solche, die ich da anbringen will, die hat es verdient, dass ich dem nochmal Sprache verleihe und eben die Wirksamkeit dann in den Vordergrund zu stellen, also darauf zu fokussieren, zu sagen, mir geht es ja jetzt nicht um die per se Sichtbarkeit, sondern mir geht es darum, dass dieser Punkt einfach noch mit aufgenommen werden kann. Ich persönlich habe ja herausgefunden, dass ich oft ganz gut beraten bin, wenn ich doch relativ zu Beginn eines Meetings auch schon mal so meine eigene Stimme gehört habe. Dann habe ich mich so ein bisschen warm geredet. Es muss auch gar nicht am Anfang schon das Weltbewegende sein. Ich habe nämlich oft die Erfahrung gemacht, dass ich viel fokussierter in ein Meeting gehe, wenn ich mich entsprechend vorbereite, als manche von meinen etwas extravertierteren Kollegen. Die sind dann noch so sehr mit sich selbst beschäftigt und so. Und das ist oft ein ganz guter Moment, da etwas früher was zu deponieren, dann fällt es einem auch später leichter, dabei zu bleiben. Gleichzeitig ist es aber vielleicht auch nicht jedem immer so gegeben, zu Beginn schon gleich die erleuchtende Idee zu haben. Was kann ich denn alternativ tun?
Also tatsächlich, da stimme ich dir zu, du hast gerade das Wort Vorbereitung genannt. Sichtbarkeit für Introvertierte beginnt im Meeting tatsächlich schon davor. Also in der Vorbereitung, dass ich mir selber Raum zum Nachdenken und Reflektieren nehme. Dafür ist es natürlich wichtig zu wissen, worum geht es eigentlich. Ne? Im Idealfall weiß ich das schon vorher. Vielleicht fordere ich es auch nochmal ein, frage nochmal nach. Also sich da wirklich vorab vorzubereiten, ist unheimlich wertvoll. Und du hast es gerade schon genannt, sich schon mal so ein bisschen warm zu reden. Das hilft und gleichzeitig zeigen ja auch Studien, dass gerade erste und letzte Redebeiträge unheimlich gut im Gedächtnis bleiben, auch bei den anderen Teilnehmenden. Also auch strategisch für die Wirksamkeit unheimlich hilfreich, ne? Das heißt, ich muss gar nicht in einer Dauersichtbarkeit mich bewegen in einem Meeting, sondern es geht vielmehr um Substanz. Da sind Introvertierte ja auch gut drin, Dinge auf den Punkt zu bringen und diese Substanz tatsächlich schon im Vorhinein vorzubereiten.
Und dann vielleicht auch, selbst wenn man selber da noch keine Antworten hat, vielleicht auch einfach eine Frage zu stellen. Schreibst du ja, glaube ich, auch in deinem Buch. Also so ein Beitrag kann ja auch eine Frage sein. Oder zu sagen, ja, in meinen Augen scheinen mir doch diese Punkte noch nicht ganz geklärt sein. Wollte ich mal anregen zur Diskussion oder so. Oder eben, wie du schon sagst, vielleicht auch zwischendurch mal einfach was zusammenzufassen, zu sagen, so, ich habe jetzt vernommen, das und das sind die Punkte. Finde ich noch wichtig, dass wir das nochmal hier an der Stelle kurz als Zwischenfazit festhalten, um jetzt noch einen Schritt weiterkommen zu können. Also es sind ja auch wertvolle Dinge, das ist keine Schaumschlägerei, sondern das ist unter Umständen noch wertvoller, als wenn immer nur weiter irgendwelche weiteren Punkte gesammelt werden, sage ich immer. Und damit versuche ich dann zum Beispiel auch meine Klientin zu ermutigen. Du selbst sprichst ja auch von verschiedenen Sichtbarkeitskanälen. Ich habe den Ausdruck so mir noch gar nicht bewusst gemacht, aber wo du eben sagst, da sollte sich jede Person, sicherlich nicht nur die Introvertierten, aber auch darüber mal Gedanken machen, welche Kanäle entsprechen mir denn da so am ehesten? Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
Erstmal schauen wir so ein bisschen drauf, was sind eigentlich die Bedürfnisse, ne, in der Kommunikation? Und da haben wir zum einen, dass wir Introvertierten häufig das Schriftliche bevorzugen, den Vier-Augen-Kontakt bevorzugen. Wir haben noch gar nicht so sehr über Netzwerken gesprochen, ne? Das ist ja auch immer wieder ein wichtiges Thema. Bei Introvertierten, dass es schon mal unter Umständen herausfordernd sein kann. Aber auch hier kann ich schauen, welchen Kanal, welchen Weg wähle ich denn? Nachvollziehbar Nach dem, was wir gerade besprochen haben, ist, glaube ich, dass so ein Networking-Event am Abend für Introvertierte sehr anstrengend sein kann. Und für sich dann zu schauen, naja, vielleicht gibt es aber auch andere Möglichkeiten, ne? Innerhalb des Unternehmens sich zu einem Vier-Augen-Mittagessen zu verabreden, da Kontakte zu knüpfen, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen oder aber auch, wenn es über die eigene Organisation hinausgeht, vielleicht zu schauen, ob LinkedIn nicht was ist, beispielsweise, ne? Als Plattform online, wo ich auch die Möglichkeit habe, eher organisiert, strukturiert zu kommunizieren, als wirklich auf spontane, präsente Kommunikation, wie es beispielsweise auf einem Netzwerkabend erforderlich ist, zu setzen.
Das ist ja auch etwas, was den Organisationen selbst zunehmend wichtig ist, dass das passiert, um einfach den Horizont zu erweitern und sicherlich auch generell ganz wichtige Voraussetzung dafür, um auch innovativ zu sein, also nicht immer nur dasselbe zu denken, wenn immer nur dieselben Menschen zu Worte kommen. Wenn wir mal die Unternehmens- oder Organisationsperspektive hinzubringen und uns fragen, ja, was geht eigentlich verloren, wenn wir dieses Potenzial der introvertierten Menschen nicht heben? Was ist das vor allem? Was sind die Stärken von introvertierten Menschen?
Auf den Punkt eingehend, was geht verloren? Ne? Es gehen natürlich unheimlich viele Ideen verloren, wenn wir denen keinen Raum geben, die auszusprechen. Es geht viel Energie verloren, die wir darauf verwenden, lauter zu sein. Und wenn wir auf die Stärken Introvertierter schauen, ne, da ist unheimlich viel Expertise. Introvertierte können sich gut sehr tief in Themen einarbeiten. Und das sind natürlich alles Dinge, die in einem Innovationsprozess unheimlich hilfreich sind. Oder auch, wenn wir noch weiterdenken, Introvertierte, die sehr weitsichtig sind, die sehr tief denken, auch Risiken abwägen, Vor- und Nachteile mit berücksichtigen. Also wir können hier auch Fehler reduzieren, ne, wenn wir wirklich alle hören. Das sind unheimlich viele Aspekte, die da einfließen und natürlich auch unterschiedliche Perspektiven, die durch unterschiedliche Persönlichkeitstypen mit in eine Problemlösung beispielsweise mit einfließen.
Also die Vielfalt, die da auch bedeutsam ist und die ja auch in andererlei Hinsicht, Stichwort Diversity, bewusst und bekannt ist. Also du sagst ja sogar, die demografische Vielfalt, also verschiedene Altersstufen, verschiedene Herkünfte, Geschlechter und dergleichen, ist eine Sache, die wichtig ist, die also dann auch mehr Innovationen fördern kann. Aber genauso wichtig ist auch die Persönlichkeitsdiversität.
Definitiv, ne? Das ist tatsächlich eine Grundlage, die uns ja alle auszeichnet, die mehr Berücksichtigung finden darf, ne? Weil es bringt unterschiedliche Perspektiven rein, es greift auch unheimlich gut ineinander. Wenn wir uns mal extro und introvertierte Stärken anschauen, also extrovertierte, die wirklich die Schnelligkeit, den Drive reinbringen, Introvertierte auf der anderen Seite, die dann wirklich tief reflektieren, sehr risikobewusst sind. Das heißt, Intro- und extrovertierte Stärken greifen unheimlich gut ineinander und können uns zum einen sehr viel effizienter machen, und damit dann auch schneller und innovativer.
Ja, und Extrovertierte haben ja häufig auch noch so dieses sehr Begeisterte, also so euphorisch zu sein, sich für was zu begeistern und da überzusprühen und da vielleicht aber auch mal zu überschießen. Und wenn wir da eine introvertierte Person dagegen spiegeln, die vielleicht ein bisschen kritisch, ein bisschen reflektierter daran geht, das Tempo ein bisschen rausnimmt, können die sich, glaube ich, sehr, sehr gut ergänzen, diese beiden Typen. Du hast ja auch in deinem Buch Adam Grant, den bekannten Organisationspsychologen, zitiert, der ja auch etwas herausgefunden hat, ganz speziell über Introversion und Führung.
Also Führung wird ja heutzutage auch häufig noch mit Lautstärke gleichgesetzt. Und diese Studie zeigt ganz wunderbar, dass das sehr schade ist und wir auch dadurch sehr, sehr viel Potenzial eigentlich verlieren, wenn wir nur die eher extrovertierten Menschen in Führung sehen. Und zwar hat die Studie gezeigt, dass intro- wie extrovertierte Führungskräfte gleichermaßen erfolgreich sein können. Also das schon mal ganz grundsätzlich. Und wenn wir da noch mal ein bisschen tiefer schauen, dann gibt es Erkenntnisse dazu, dass Introvertierte eher motivierte Teams erfolgreich führen können, weil Introvertierte in der Lage sind, zuzuhören, Raum zu schenken, empathisch zu sein, ne, das eine große Führungsstärke von Introvertierten ist, wohingegen Extrovertierte tendenziell erfolgreicher in eher zurückhaltenden Teams abgeschnitten haben, weil sie, wie du gerade schon gesagt hast, sehr motivierend, sehr begeisternd auch auf andere wirken können.
Ah, tatsächlich, das ergänzt sich also da an der Stelle auch so ein bisschen und ist so eine Art Paartanz, die dann die Führungskraft mit dem Team zusammen machen kann. Und ja, also insofern auch das zu berücksichtigen. Das heißt also, wenn wir Teams haben, die insgesamt etwas ruhiger sind, dann haben wir da eher die extrovertierten Führungskräfte und umgekehrt besonders erfolgreich im Einsatz. Ist ja sicherlich auch etwas, was man berücksichtigen kann bei der Frage der Nachfolgeplanung. Also wenn wir mal so über das ganze Thema internen Arbeitsmarkt nachdenken und wie interne Talente auch gefördert werden. Und da sprichst du ja auch eine ganz deutliche Sprache, indem du sagst, du würdest dir wünschen, dass da die Organisationen die stillen Talente, die eben nicht so ein Aufheben um sich machen, auch mehr berücksichtigen würden. Wie kann denn so eine Förderung aussehen in deinen Augen?
Also im ersten Schritt geht es erstmal ganz viel um Aufklärung und Wissen. Also für mich als Führungskraft oder als Entscheiderinnen-Ebene erstmal zu wissen, was macht denn eigentlich die verschiedenen Persönlichkeitstypen aus, um wegzukommen von den Wahrnehmungsverzerrungen, denen wir tagtägllich begegnen, nämlich tatsächlich Führung gleich laut oder auch laut gleich kompetent, dass wir das wirklich ganz, ganz stark aufbrechen und dadurch wird natürlich auch unser Potenzial und Talentpool viel größer. Ne? Also wenn es um die Frage geht, wer darf denn für ein Projekt oder aber auch Teams hier Verantwortung zu übernehmen, da auch passgenauer natürlich zu schauen, ne? Mit dem Wissen, worüber wir gerade gesprochen haben. Also da ist ganz, ganz viel Potenzial, was es da einfach noch zu entdecken gibt.
Ja, ich denke, wir haben einen schönen Bogen gespannt und ich würde gerne mit dir so ein bisschen die Zieleinfahrt nehmen. Ich bin sicher, dass ja einiges von dem, was du jetzt auch im Verlauf der Recherche deines Buches noch so für dich herausgefunden hast, etwas ist, von dem du dir selber wünschen würdest, dass du das zu einer früheren Zeit selbst so weit gewusst hättest. Dann hättest du vielleicht das eine oder andere anders machen können. Was sind denn so die wertvollsten Kernerkenntnisse, die du so jetzt auch vielleicht nochmal unseren Zuhörenden an dieser Stelle mitgeben möchtest? Aus deinem Buch oder aus deiner Zusammenarbeit mit introvertierten Führungskräften und Fachkräften.
Die größten Wow-Momente, die ich immer wieder erleben und begleiten darf, ist wirklich der Moment, wenn Menschen, gerade leise Menschen, für sich verstehen, introvertiert zu sein, das ist eine Stärke. Und ich habe das, was ich in meiner beruflichen Karriere bisher erreicht habe, nicht trotz, sondern wegen meiner leisen Art erreicht. Das sehen Introvertierte, und das habe ich auch selber für mich verstanden, wenn man mal eigene Erfolge reflektiert und dann mal schaut, welche Fähigkeiten habe ich denn da eingesetzt, um die zu erreichen. Und dann merkt man erstmal, okay, das sind ganz, ganz viele leise Fähigkeiten. Das für sich zu sehen, sich zu lösen von diesem Defizitdenken und zu sagen, leise sein ist gut, leise sein, es bringt mich weiter, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Unterschied und eigentlich der größte Game Changer tatsächlich, deine Karriere auf leise Stärken aufzubauen, leise Bedürfnisse ein Stück weit auch einzufordern von Führung, und auf eine leise Art und Weise, auf eine stimmige Art und Weise dann die eigenen beruflichen Ziele zu erreichen und zu verwirklichen.
Sehr schön. Und ich glaube, jetzt durch das Gespräch und dann hoffentlich auch die ein oder andere Person dazu zu animieren, dein Buch zu kaufen, haben wir da noch mal so ein paar Punkte offenlegen können. Ich habe auf jeden Fall einiges Interessantes gehört, was mir so noch nicht bekannt war. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken dafür, dass du da auch in dieser Hinsicht in die Sichtbarkeit gegangen bist und gesagt hast, wir wollen doch hier gerne die Erkenntnisse aus meinem Buch noch mehr Leuten zugänglich machen und dass mein Podcast dir dafür eine Bühne geben konnte. Danke ich dir ganz herzlich für dein Kommen, liebe Christin.
Liebe Verena, ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
Ja, und da ist das Gespräch schon wieder herum. Wir haben gerade im Nachgang noch mal kurz darüber gesprochen, dass doch anscheinend einige Unternehmen auf Christin zugekommen sind und gesagt haben, dass sie doch schon bei ihren Teammeetings einiges verändert haben, was so die Kultur anbelangt und ganz gute Erfahrungen damit gemacht haben, damit auch ihre etwas zurückhaltenderen, introvertierteren Mitarbeitenden besser einzubinden. Und ja, insofern auch bewahrheitet sich das, was Christin auch in ihrem Buch soweit ausgeführt hat und wir hier miteinander bewegt haben. Ich freue mich, wenn du bis hierhin dabei geblieben bist und hoffentlich mit Interesse zugehört hast. Ich werde alle Informationen und Kontaktdaten zu Christin, auch zu ihrem Buch, in den Shownotes verlinken und ansonsten einfach mal ausprobieren, vielleicht auch auf deine Führungskraft zugehen und deine Anliegen ansprechen. Wie könnte ein Meeting sein? Wie könnte eine Vernetzungsinfrastruktur sein, dass sie auch mir entgegenkommt, warum auch nicht. Vielleicht seid ihr auch mehrere Teammitglieder, die hier gemeinsame Interessen haben. Bleibt zuversichtlich und bis zum nächsten Mal bei People Pleasing AD.